Hallo zu einer neuen HR-Podcast-Folge mit Udo Völke. Er ist Board Member und Chief Marketing Officer bei Raven 51. Heute können sich alle Recruiter und auch Employer Branding interessierte Freunde mit aufdecken, warum der Pain im Recruiting seit Corona noch schmerzhafter geworden ist, warum Talent Attraction weit mehr ist als gut gemachtes Employer Branding und warum die HR-Digitalisierung noch immer nicht dort ist, wo sie eigentlich sein sollte.
Wenn wir uns die Stellen an, die digitale Online-Stellenanzeige von vor 2, 3 Jahren anschauen, dann sah die genauso aus wie ihre Printanzeige. Die hat keine Vorteile mitgebracht, außer dass ich auf den Knopf drücken konnte und meine Bewerbung loswerden. Das war so ungefähr das Einzige. Während im E-Commerce-Bereich, während Sie bei, wenn Sie auf die Mediamarktseite gehen oder bei Amazon, Ihnen schon erzählt wurde, weil man sehen konnte, von welcher IP-Adresse Sie kamen, individuelle Produktangebote bekommen, Sie haben Zusatznutzen angezeigt bekommen, der auf Ihre Person zugeschnitten war, etc. Es gibt jetzt erste Initiativen in die Richtung das ist der Weg.
Ich freue mich total, dass ich Sie heute als meinen Gast begrüßen darf. Wenn Sie sich ganz kurz vorstellen, was machen Sie denn bei Raven 51 und warum sind Sie heute bei mir im Podcast?
Ja, ich bin Vorstandsmitglied bei Raven 51 und bin als Chief Marketing Officer bei uns verantwortlich Richtung Kunde für das Consulting, für das Employer Marketing, Recruiting Services und intern kümmere ich mich auch um unser eigenes Marketing und um unsere PR. Warum bin ich heute mit an Bord? Wir sind Sponsor der HR Voices Umfrage, sind sehr, sehr gespannt auf auf die Ergebnisse. Einige haben wir ja schon sehen dürfen, vorab sehen dürfen. Und wir wollen die Gelegenheit nutzen, ein bisschen was zu Talent Attraction zu erzählen, was ich darunter verstehe, was wir darunter verstehen und was das für Auswirkungen auf das Recruiting, auf den HR-Bereich haben kann.
Ja, Herr Völke, wir haben uns ja schon so einen Zwischenstand angeschaut, der Voices of HR-Studie, so in etwa bei 800 Teilnehmern. Jetzt im Moment haben wir 1150 Teilnehmerinnen aus dem gesamten Dachraum. Und es war für mich nicht überraschend und wahrscheinlich für Sie noch weniger, dass so ein richtig extrem starker Painpoint der personaler Welt Recruiting darstellt. Was meinen Sie dazu? Warum ist es noch schlimmer geworden, die richtigen Mitarbeiterinnen zu finden? Und warum drückt der Schuh besonders schmerzhaft 2021?
Ja, also die Formulierung, warum ist der Pain noch schlimmer geworden, halte ich für sehr entscheidend. Gefühlt nimmt dieses Problem mal ab, aber um dann sehr schnell wieder zuzunehmen. Ich selbst bin jetzt, glaube ich, 20 Jahre plus in dem Thema und der War for Talents ist auch ähnlich lange in diesem Bereich eigentlich schon unterwegs. Ich glaube, es hat zwei Gründe, dass es eigentlich immer ein Schmerz ist, weil entweder bekomme ich in der falschen Marktlage zu viele Kandidaten, dann muss ich auch darüber reden, wie ich eigentlich besser digitalisiere, wie ich Prozesse schlanker mache, wie ich meinen Funnel enger mache, damit ich besser durch die Kandidaten komme. Oder aber der Markt ist wie im Moment einmal wieder wahnsinnig eng. Die Sondereffekte, die wir haben, Corona, spielen da eine Rolle, weil das führt in der Hochzeit in der Regel zu einer geradezu Paralyse von Kandidaten. Keiner bewegt sich. Jeder möchte in seinem sicheren Hafen sitzen. Hat ein bisschen auch was mit damit zu tun. Unser Arbeitsrecht ist, wie schnell man Jobs wechselt oder eben nicht wechselt. Und auf der anderen Seite kommt dazu das, was wir auch seit 20 Jahren wie eine Monstranz vor uns hertragen, nämlich den demografischen Wandel. Jeder guckt drauf, seit 20 Jahren, keiner macht was. Und alle sind ganz überrascht, dass er jetzt nämlich anfängt, massiv durchzudrücken. Wir haben jetzt eben abseits von Corona, glaube ich, so langsam die Situation, dass wir eine Knappheit in Berufen haben, was wir uns nie vorstellen konnten. Weil wir ganz, ganz viele junge Generationen in ein Studium schicken, in höherklassige Ausbildung schicken, was alles gut ist. Aber gerade der gewerblich-technische Bereich ist im Moment völlig unterrepräsentiert. Wahnsinnige Probleme, Elektriker, Techniker, Ausgebildete zu bekommen, überhaupt Auszubildende zu bekommen. Und ich glaube, es ist wenig überraschend, dass das Recruiting auch nun wieder ein Problem ist. Wie gesagt, nochmal gepusht durch das Corona-Thema, glaube ich. Aber grundsätzlich wird es jetzt jedes Jahr nicht besser werden. Es sei denn, wir digitalisieren Jobs weg, es fallen Beschäftigungen weg. Aber gerade in dem Bereich, wo ich technische Dienstleistungen erbringen muss, wo ich eine Flexibilität brauche, wo ich Rufbereitschaften brauche, wo ich mobile Arbeitskräfte brauche, wird das, glaube ich, nicht besser werden.
Glauben Sie, also man munkelt in Österreich, dass die Kurzarbeit einen wesentlichen Teil dazu beigetragen hat, dass Mitarbeiterinnen unmotiviert sind, sich einen Job zu suchen. Ist es in Deutschland genau der Fall oder sind die Österreicher einfach wirklich gehässig?
Also ich glaube, die Kurzarbeit ist ein super Mittel und sie kommt ja nur ein breiteres Bewusstsein in solchen Pandemien oder solchen Sondersituationen. Bei der Finanzkrise hatten wir das ähnlich. Sie wird ja dauerhaft eingesetzt. Kurzarbeit gibt es zu allen Zeiten. Insofern auch ganz lustig der Vorwurf, wenn dann Unternehmen trotz Kurzarbeit Gewinne machen. Das haben Bauunternehmen und Daimler-Benz ihr Leben lang gemacht. VW hat immer wieder Kurzarbeit mal. Es geht einfach darum, Arbeitsausfälle zu kompensieren. Aber ja, auf jeden Fall führt das zu weniger Flexibilität. Allerdings war es, glaube ich, zu dem Zeitpunkt richtig, weil zu dem Zeitpunkt hat halt keiner gesucht. Also wir haben im letzten März, als es losging, wirklich per 15. März, als klar war, Corona ist da, sind bei uns die Umsätze halbiert, von einem Tag auf den anderen. Und ähnlich war es am Recruiting-Markt. Der läuft zwar wieder seit Januar, aber der Kandidat hat Time-Gap, so ein Reaction-Gap, ne, bis der reagiert und sich auch wieder sicher fühlt, bis das in den Medienkorb voll angekommen ist, dass wieder genug Stellen da sind etc. Das hat so einen Verzögerungseffekt. Und ich glaube, jeder hat in seinem Freundeskreis jemandem, der einem schon mal erzählt hat, ich warte eigentlich nur, dass die mich endlich kündigen, aber nur dann gibt's eine Abfindung, vorher gehe ich nicht. Ich glaube, das ist jedem schon mal passiert und das hat zwei Seiten. Wenn ich es auf Recruiting wieder projiziere, warum geben wir uns so viel Mühe im Recruiting? Ah ja, weil wenn ich mal jemanden an Bord habe, ist es sehr schwer, mich von ihm zu trennen, wenn er eigentlich nicht geeignet ist und er das aber anders sieht. Das ist so, deswegen machen wir so viel Aufwand im Recruiting, weil wir so sicher sein wollen, dass es der richtige oder die richtige Kandidatin ist.
Bei Raven 51 spricht man ja seit gut 2 Jahren nicht mehr von Employer Branding und Recruiting, sondern von Talent Attraction. Worin besteht da der Unterschied?
Der Unterschied ist, dass wir einen neuen Begriff haben fürs Bullshit-Bingo, dann ist es nicht langweilig. Dann gewinnen nicht immer die gleichen. Im Ernst, Marketing und Recruiting verschmelzen seit gut 10 Jahren und das ist auch wirklich klasse. Man muss sich mal vor Augen halten, dass Personalmarketing und Employer Branding Begriffe sind, die unter 20 Jahren auf dem Buckel haben, auch von der Theorie, die dahinter steht. Und auch von der Entwicklung der Kollegen und Mitarbeiter, die sich in Unternehmen darum kümmern. Was wir versuchen mit Talent Attraction ist, diesen Blick nochmal zu weiten und zu zeigen, wie Tools aus Marketing, Vertrieb und Blickweisen aus Vertrieb, Produktmarketing zusammenspielen und ineinander greifen. Bei Employer Branding war es halt, wir haben das alle mal gelernt, im Personal dann endlich, was eine Marke ist, eine Arbeitgebermarke aufzubauen, sie vernünftig zu definieren, eine Employer Value Proposition, also einen eigenen Wettbewerbsvorteil zu schaffen etc. Bei Talent Attraction gucken wir nochmal systematischer drauf und sagen, wir weiten den Blick auf das gesamte Spektrum dessen, wo ich eigentlich mit Kandidaten oder Menschen, die dazu beitragen können, meine Attraktivität zu steigern. Wo habe ich da Anknüpfungspunkte und wie kann ich das steuern und gestalten? Gedanke dahinter, also nur wenn ich alle Kontaktpunkte im Sinne von, weil diese ganzen Theorien sind eigentlich neu. Also im Marketing reden wir da, komme aus dem Marketing originär mal, reden wir da schon sehr, sehr lange drüber. Dass wir das eben, diese ganzen Kontaktpunkte kandidatenorientiert gestalten und so eben aktuelle und zukünftige Einstellungsbedürfnisse sicher erfüllen können. Wie können Arbeitgeber eigentlich dauerhaft erfolgreich rekrutieren? Eigentlich nur so, wenn sie systematisch diese Anziehungskraft, weil Attraction, Branding geht sehr stark, ich zeige mich nach außen. Bei Attraction gehe ich eigentlich davon aus, dass ich eine Anziehungskraft entwickle. Und insofern eben auch die berühmten Passivsuchenden bekomme. Also kann ich eigentlich nur dauerhaft erfolgreich sein, wenn ich das systematisch mal rangehe. Wenn ich mir es genauer beschreiben soll, jede Stellenanzeige, jede Imagekampagne, jeder Bewerbungsprozess, jedes Mitarbeitergespräch, jede Personalentwicklungsmaßnahme wirken auf die Anziehungskraft, die ich als Arbeitgeber habe und die ich auf potenzielle Talente oder auch auf Mitarbeiter im Unternehmen ausübe. Und wenn ich all diese Maßnahmen vernetze, alle Dimensionen im Kopf behalte, die es eigentlich dort gibt, dann kriege ich einen Handlungsrahmen, wie ich das systematisch bedienen kann und habe ganz, ganz viele Anknüpfungspunkte, die weit hinausgehen über das Thema, ich mache eine schicke Employer Brand, ich mache eine gute Bildsprache, ich mache gute Texte, ich habe wirklich ein Fundament. Employer Branding brauche ich nach wie vor, ich brauche ein gesundes Markenfundament, aber ich habe viel, viel mehr Punkte, an denen ich und viel, viel mehr Schrauben, an denen ich drehen kann.
Ja, das ist total interessant. Glauben Sie persönlich, dass in dem Fall mehr ist?
Mehr ist gut, aber mehr an mehr Stellen, glaube ich. Es geht wirklich zielgerichtete Maßnahmen, es geht um punktuelle Veränderungen. Es gibt sehr kleine Schrauben, die ich sehr schnell drehen kann und sehr einfach drehen kann, um in dem Bild zu bleiben und die einen sehr, sehr großen Effekt haben. Und es gibt sehr, sehr große Räder, die schwer zu drehen sind und die auch wahnsinnige Kosten verursachen. Es ist so dieses, ja, es gibt tolle kleine Kampagnen, Maßnahmen, die auch für ganz bestimmte Arbeitgeber absolut Sinn machen. Also wenn ich regional aufgestellt bin, wenn meine Jobs so sind, dass ich primär Leute anziehen werde oder wenige Menschen bereit sind, für den Job umzuziehen, er auch nicht geeignet ist, um aus der Ferne ausgeübt zu werden, dann muss ich nicht in die große, weite Welt hinaus posaunen, was ich tue und wen ich brauche und was ich zu bieten habe, sondern das reicht theoretisch, wenn ich runter vor die Haustür gehe und es dort tue. Im Einzelhandel ist nach wie vor ein vernünftiger Zettel in der Scheibe nach wie vor sehr, sehr wirksam.
Wo können Sie jetzt, also was machen Sie jetzt, wenn ich jetzt sage, okay, bekomme keine Bewerber, also keine passenden Bewerberinnen, wie unterstützen Sie mich dann? Also wie unterstützt dann Raven 51?
Wir gehen in der Regel, also wir kommen ja aus dem Thema der Traffic-Generierung grundsätzlich, also gestartet mit Anzeigen und jetzt die gesamte Werkbank rechts und links davon, sprich überall dort, wo ich Traffic generieren kann. Allerdings würden wir, ich neige dazu und die Kollegen eben auch, wenn ein Kunde kommt und sagt, er bräuchte dies und das, dann fragen wir in der Regel, warum. Da sind wir ziemlich unfair, weil wir erstmal ergründen wollen, wo liegt eigentlich das Problem, was und dann zu erkunden, was tut er heute. Und da haben wir uns über die letzten 2 Jahre auch nochmal ein bisschen mehr Gedanken gemacht und eben im Sinne dieser Talent Attraction Strategie zu sagen, ist ja im Moment sehr in. Thema Canvas. Wir haben also so ein Talent Attraction Canvas gebaut, wo wir auf die verschiedenen Dimensionen schauen, die wir sehen in dem Bereich. Also Talent Interest, Talent Reception, Talent Integration, Talent Reputation. Und darunter ganz viele Blöcke aufmachen, ganz viele Themen aufmachen, um zu gucken, was macht der Kunde dort heute? Wie agiert das Unternehmen heute auf diesen verschiedenen Feldern? Welche Zielgruppen spricht er an? Hat er sich überhaupt mal Gedanken gemacht über Zielgruppen? Weiß er, wen er sucht und weiß er, was diese Menschen suchen? Oder agiert er eigentlich in den gesamten Markt rein und ist das zielführend? Welche Kanäle nutzt er? Also in meinen Augen sind bestimmte Medienkanäle auch immer verbunden mit einem Image-Transfer in eine bestimmte Richtung, abgesehen von den Zielgruppen. Also ich würde nie entlang von Kanälen denken, sondern entlang von Zielgruppen. Schönes Beispiel, was in letzter Zeit häufig kam, dann werden wir von Kunden gefragt, ist TikTok etwas für uns? Dann sage ich, in der Regel habe ich keine Ahnung, weiß ich nicht, weil sie haben mir leider noch nicht erzählt, wen oder was sie suchen, in welcher Menge, an welcher Stelle etc. Sie merken, das ist so, ja, neue Sau durchs Dorf getrieben, müssen wir da mitmachen. Kann sein. Kann absolut Sinn machen, kann ich aber so nicht beurteilen. Dafür muss ich mehr wissen.
Aber Herr Völke, wenn ich jetzt nun, ich bin Geschäftsleitung von einem kleinen KMU und ich weiß ganz genau, was ich benötige. Also welche Mitarbeiter mein Team unterstützen könnten. So, und ich habe jetzt meine Zielgruppe und ich gebe ihnen diese und die hat auch männlich-weiblich dann eine Altersbegrenzung, ein gewisses Grad an Ausbildung etc. Ist das für Sie genug Information, um zu sagen, ich weiß jetzt, wo sich diese Zielgruppe, auf welchen Kanälen sich diese Zielgruppe befindet? Oder müssen wir nochmal in einen Workshop gehen miteinander, weil ich habe Punkt A, B, C, D, E, F, G in meiner Zielgruppenanalyse vorab vergessen?
Also das, was Sie aufgezählt haben, wäre schon sehr hilfreich und ein guter Start. In der Regel ist das Problem, dass wir halt sehr stark im Recruiting sehr stark auf Alter, Ausbildung, Vorkenntnisse gehen etc. Das sind bei der Medienauswahl nur in Teilen findet man diese Angaben. Also das ist dann aber unsere Leistung nämlich, und das können wir auch moderieren, das zu übersetzen in Zielgruppen, in das, was ich im klassischen Marketing vorfinde, sprich in welcher sozialen Umfeld ist der unterwegs, was konsumiert der für Medien, was interessiert den, was treibt den an, was motiviert den. Das sind so die Dinge, die dahinter liegen und die ich auch in der Regel halt finde in der Typologie der Wünsche, in Medienplanungstools etc. Das heißt, ja, also wir brauchen keinen Workshop, aber wir können 10 Minuten, Viertelstunde telefonieren und dann gehen die Kollegen mit ihnen das durch und dann kriegt man schon eine ganz griffige Persona hin. Das kriegt man auch alles selbst hin. Es gibt wunderbare Vorlagen auch für Personas im Recruiting. Man muss halt gucken, dass man Zugriff bekommt auf die Leute. Also man sollte das nicht aus selbst, wenn ich Vertriebler suche, dann sollte ich mit Vertrieblern sprechen und die das ausfüllen lassen oder mit denen zusammen das erarbeiten und ich mir als Personaler überlegen, wie denn wohl der Vertriebler tickt. Das wird nichts. Die haben in der Regel relativ divergierende Motivatoren und Pains und Gains in ihrem Leben. Also ich bin auch nicht so für Wettbewerbe zu haben. Vertriebler finden sie nach wie vor ganz gut damit und anderes. Im Ernst, also fast alles, was wir tun, kann jeder Kunde alleine. Deswegen gibt es da auch nicht so ist nur für groß und nur für klein. Und an ganz vielen Stellen bieten wir auch Hilfe zur Selbsthilfe an, um den Kunden in die Lage zu versetzen, das selbst zu tun. Oder dieser Canvas, den wir haben, ist ein Ansatz dazu, zu einfach ein Fragenset und ein Themenset mitzugeben, auf das man drauf gucken kann. Das Gleiche ist so bei Benefits. Ne? Also wir alle, ich sage Benefits, Sie haben wahrscheinlich 5 Sachen im Kopf, die Ihnen einfallen. Die Zuhörer auch. Und zwar in Summe haben wir aber wahrscheinlich 500 Sachen, die uns einfallen. Und die Wertigkeit ist auch nochmal unterschiedlich. Was ich meine ist, ich muss mir auch Gedanken machen, was ist eigentlich für meine Zielgruppe ein Benefit? Empfinden die das wie ich? Und wie transportiere ich den? Also den kann ich ja klar ganz plakativ mit Symbolen und Ähnlichem transportieren. Ich kann das auf der Textschiene machen. Ich kann das als Video machen, so Telling Story, wo ich diese sehe, wie das Benefit sich anfühlt, also Work-Life-Balance oder mein Ladeplatz für mein E-Bike vor der Tür oder was auch immer. Aber da fehlt mir manchmal so ein bisschen die Fantasie auf Kundenseite und sich darauf einzulassen und zu überlegen, was möchte diese Zielgruppe. Das ist halt mehr als nur das Gehalt und Urlaubstage und Sozialleistungen. Es gibt so wahnsinnig viele spannende Sachen und die sind in Teilen wirklich Zielgruppen unterschiedlich. Und dann muss ich das auch den verschiedenen Zielgruppen verschiedene Dinge erzählen. Beliebigkeit ist wahnsinnig gefährlich. Weil wenn ich probiere, one fits all, dann passt es irgendwann keinem mehr.
Gerade wenn wir von Benefits sprechen, ist ja die Arbeitgeberattraktivität sehr naheliegend, ja, oder das wird dann immer so aufgepusht mit, ich muss möglichst viele Benefits reinpacken, ja, dann steigert es meine Arbeitgeberattraktivität. Weniger als die Hälfte der befragten Personalern in der Studie Voices of HR geben jedoch an, dass die Arbeitsattraktivität nicht wirklich ausreichend ist. Woran könnte das liegen?
Also zum einen, glaube ich, ist es ja immer, das Gras ist ja üblicherweise dort grüner, wo man nicht ist. Ne? Also immer auf der anderen Straßenseite. Also ich glaube, einmal ist das Eigen- und Fremdbild driftet da im Normalfall ordentlich auseinander, weil man selbst natürlich auch viel mehr weiß, Hintergrundwissen hat, was alles nicht klappt. Und das ist auch das, woran man häufig als erstes denkt. Auch da ist es sicherlich wichtig, wie versetze ich mich eigentlich in so ein Außenbild und was könnte spannend sein für eine externe Zielgruppe, warum nehmen die das vielleicht völlig anders wahr? Außerdem glaube ich, dass eben hier und da das Wissen fehlt, was ist Attraktivität oder sich überhaupt mal Gedanken zu machen, was spielt da alles rein, welche Aspekte, welche Teile spielen da eine Rolle? Also und das können eben im Erleben ganz andere Dinge sein. Also der überdachte Fahrradparkplatz kann für denjenigen, der mit dem Fahrrad ins Unternehmen kommt, ein wahnsinniges Benefit sein, weil das hatte der bisher nicht. Oder dass er das Fahrrad mit hoch in sein Büro nehmen darf. Bis aber jemand darauf kommt, das irgendwie zu spielen und sei es nur im Bildmaterial oder mal vom Text her darauf hinzuweisen. In der Regel passiert das nicht. Das muss muss man von außen triggern und im Zweifel auch mal eine Fokusgruppe sich nehmen und die fragen, was bewegt dich, was könnte für dich spannend sein? Also nicht so sehr zu denken, was finde ich an mir attraktiv, sondern was ist für die Zielgruppe attraktiv? Dann einen Abgleich zu fahren, ist etwas dabei, was für die Zielgruppe attraktiv ist, was ich bedienen kann.
Was machen Sie eigentlich, Herr Völke, mit Kunden, die genau in die entgegengesetzte Richtung der Jugend gehen, ja, also in die gegengesetzte Spirit-Richtung, Stichwort nachhaltig, sprich, sie sind gar nicht, Stichwort Glücksspiel ist verrucht, ja, etc., etc. Es gibt so ganz sicher Arbeitgeber, die haben ein massives Problem damit, dass eigentlich das Kerngeschäft nicht in die Richtung Zukunft geht, aber sie wollen die Jugend ansprechen. So, was macht man mit denen? Weil eigentlich das Kernbusiness ist nicht Jugend in, es ist nicht trendy. Was raten Sie denen? Weil da wird der Obstkorb, ja, und das überdachte Fahrrad wird es dann auch nicht ausmerzen.
Nee, genau, die Benefits sind an der Stelle auch nicht. Also man kann den Unternehmenszweck nicht ändern. Man muss halt sehen, auch dieser Unternehmenszweck wird etwas Gutes an sich haben, irgendwas. Ansonsten wird es das Unternehmen nicht geben. Aber man muss, also ich halte nichts von Greenwashing oder ähnlichem. Wenn es ehrliche Initiativen gibt, wenn man sagt, ja, wir produzieren CO2 oder wir verbrauchen Ressourcen in dem Maße X, es geht nicht anders. Wir kompensieren das an anderer Stelle, aber es wirklich kompensieren, halte ich deutlich mehr von, damit sehr offen umzugehen. Dann muss ich halt sehr stark auf die Jobinhalte gehen. Dann ist eben entsteht der Purpose nicht aus dem Unternehmenszweck heraus, sondern aus meiner Arbeit vielleicht. Was habe ich vielleicht die Chance, daran etwas zu ändern, das, wie man zu dem Unternehmensergebnis kommt, besser zu gestalten, anders zu gestalten. Und dann komme ich immer eben sehr viel mehr in Richtung eines Job-Brandings. Dann muss ich mir eben einzelne Jobs genauer angucken und die auch wirklich auskleiden und deren Vorteile in den Vordergrund stellen, was zunehmend auch passiert, weil im Rahmen der Individualisierung ist jeder Job halt unterschiedlich und ich kann ihn auch, wenn er unterschiedliche Zielgruppen hat, kann ich ihn auch unterschiedlich an den Mann bringen. Aber ja, manche Dinge sind, wie sie sind. Die müssen wir auch nicht schön anmalen, weil dann ist das Erleben, wenn ich reinkomme, auch nicht schön. Nicht alles, was braun ist, ist Schokolade. Da muss man auch offen zu stehen. Also ich bin da immer für runtergezogenes Visier. Und im Zweifel muss ich dann schauen, kann ich es regeln über Geld, über andere attraktive Angebote. Dann muss ich es eben für den Kandidaten irgendwie kompensieren, dass ich sage, ja, ist okay, nehme ich, hat aber einen Preis, dass ich das tue. Sei es, dass ich bessere Bedingungen habe, sei es, dass ich mehr Freizeit habe oder wie auch immer. Aber ja, manche Branchen tun sich massiv schwer.
Apropos massiv schwer, eine weitere Erkenntnis unserer Studie Voices of HR ist, dass sich auch jetzt noch, also über ein Jahr Corona, mehr als die Hälfte der Personaler schwer tun beim Thema Digitalisierung der Arbeitsprozesse. Wie kann denn das sein?
Ich glaube, ein ganz großes Problem, gerade im Personalbereich, ist, dass schlichtweg das, was da ist, digitalisiert wird. Also auch die Prozesse, die da sind, die Produkte, die da sind, werden digitalisiert, anstatt Dinge mal komplett neu zu denken. Sich auf ein weißes Blatt Papier zu setzen und zu sagen, wenn wir das jetzt ganz neu machen würden, wie würden wir das denn tun? Also jetzt mal wirklich ein albernes Beispiel, was wir alle miterlebt haben. Wenn wir uns, inzwischen gibt es schlauere Ansätze, aber wenn wir uns die digitale Online-Stellenanzeige von vor 2, 3 Jahren anschauen, dann sah die genauso aus wie ihre Printanzeige. Also die hat keine Vorteile mitgebracht. außer dass ich auf den Knopf drücken konnte und meine Bewerbung loswerden. Das war so ungefähr das Einzige. Aber individualisiert, während im E-Commerce-Bereich, während Sie bei, wenn Sie auf die Mediamarktseite gehen oder bei Amazon, Ihnen schon erzählt wurde, weil man sehen konnte, von welcher IP-Adresse Sie kamen, haben Sie individuelle Produktangebote bekommen. Sie haben Zusatznutzen angezeigt bekommen, der auf Ihre Person zugeschnitten war, etc. Es gibt jetzt erste Initiativen in die Richtung und das ist der Weg. Und ich glaube, man tut sich schwer, um darauf zurückzukommen, weil man in Dimensionen denkt, wie machen wir das heute? Zweiter Punkt aus meiner Sicht. Dort, wo Strukturen fehlen, fällt es auch schwer, Dinge zu digitalisieren, wenn ich einen bestimmten Ablauf, einen bestimmten Prozess habe. Das ist für mich so im Onboarding der Fall. Es gibt tolle Tools zum digitalen Onboarden. Sensationell, echt simpel, simpel in der Handhabung. Content-Erstellung ist nicht schwer. Wirklich toll. Aber wenn mein Onboarding im realen Leben schon nicht funktioniert, weil ich halt keinen Plan habe, wie ich das tue, sondern es einfach geschehen lasse, dann werde ich es in dem Fall auch nicht auf ein Tool projizieren können. Und dann ist natürlich grundsätzlich so die Mischung aus Skepsis der Leistungsfähigkeit, also können die Tools das oder können sie es vielleicht leider sogar zu gut und besser als ich selbst? Das ist so dieses... kann ein Online-Assessment das, was ich theoretisch in meinem Interview kann? Ich behaupte, das Online-Assessment kann das im Zweifel sogar besser, weil die Leute, die heute Interviews führen, weniger davon haben, eine Ausbildung, Interviews zu führen. Ja, also Eignungsdiagnostik ist halt, Recruiting kann jeder. Nee, nicht. Ich glaube nicht. Also dafür gibt es ausgebildete Menschen, die in der Lage sind, kompetenzbasierte Interviews zu führen, die sehr gute Interviewtechniken haben, die eben nicht sich aus einem Fragenpool bedienen, der erinnert an das 19. Jahrhundert.
Wie viele Smarties passen in einen Smart? Ja.
Genau. Testen mal Ihre Kreativität. Sie sollen zwar Buchhalter werden, aber es wäre schön, wenn man mal Ihre Kreativität testen. Das ist so. Ein sehr guter Freund und Kollege von mir hat mal gesagt, Pinguine rekrutieren Pinguine. Da hat er nicht ganz Unrecht. Ich glaube, es ist, und dazu kommt, dass Personal halt, und da muss ich mal eine Lanze brechen für die Kollegen, einfach immer noch nicht den Stellenwert hat, den es haben müsste. Weil der Bottleneck für viele, viele Unternehmen, selbst für technikgetriebene Unternehmen, sind die Mitarbeiter und die Qualität der Mitarbeiter und die Verfügbarkeit der Mitarbeiter. Und nichtsdestotrotz statten wir den Bereich, der sich darum kümmert und auch um die Entwicklung von Menschen, der sich darum kümmert, immer noch nicht ausreichend aus und der sitzt nicht mit am Tisch, wenn Entscheidungen fallen, sondern ist derjenige, der darf dann, in der Regel darf er es ausführen. Also in meinen Augen eine Standortentscheidung über einen neuen Standort würde ich ohne Personal nicht treffen, weil die wissen, wo diejenigen Menschen verfügbar sind. Und danach würde ich meine Entscheidung ausrichten.
Herr Völker, Sie sprechen mir komplett aus dem Herzen. Abgesehen davon habe ich 10 Jahre die größte Recruiting-Studie im Dachraum gemacht und ich kenne die ganzen Sorgen und ich habe es immer schon erschreckend gefunden, dass einer der Einstiegsjob Recruiter ist. Wie kann das sein?
Ja.
Also wie geht das überhaupt? Du steigst ein bei einem Unternehmen, hast null Dunst von Unternehmenskultur, Philosophie, du hast das Gespür noch nicht. Wie kannst du dann genau den richtigen einstellen? Ja, nach Qualifikation in jedem Fall, vielleicht, keine Ahnung, ja. Aber ob der Mitarbeiter wirklich ins Team passt, ob er den Spirit hat, das sind alles Punkte, da tue ich mir wahnsinnig schwer, also ich jetzt als Geschäftsleitung, die ab und an ja immer wieder rekrutieren muss. Und ich habe immer schon gesagt, ja, ich habe 10 Jahre die größte Recruiting-Studie gemacht, aber ich bin so schlecht, aber richtig schlecht im Rekrutieren. Bitte, das soll irgendjemand machen, der es kann, weil ich kann es einfach nicht. Und ich gebe das zu und ich habe auch kein Problem damit. Also der Punkt, da sprechen Sie mir komplett aus der Seele. Der zweite Punkt, auf den ich zurückkommen möchte, ist, ich glaube, dass einige Personaler jetzt so dieses Schuppen vor die Augen fallen hatten oder dieses Aha-Erlebnis. Wenn ich mir eine Amazon-Anzeige anschaue und die mir schon komplett ausspielt, das, was ich eigentlich gerne möchte, ja, also von den Schuhen angefangen bis zu whatever und dann klappt man das aus und man kann noch dies und man sieht ein Video und dann sieht man es auch noch gedreht und etc. Ja, und das, gerade bei Ihren Ausführungen habe ich so richtig schön ein paar Personaler gesehen, die jetzt weiterspinnen und die sie inspiriert haben. Und zwar weiterzudenken, die Stellenausschreibung weiterzudenken. Wirklich nicht nur ich sehe, was mich interessiert, das sind wir jetzt phasenweise, sondern es ist wirklich angepasst an meine Bedürfnisse. Jetzt haben Sie gesagt, es gibt Arbeitgeber, die schon in die Richtung schnuppern. Wären Sie so lieb oder könnten Sie vielleicht den einen oder anderen nennen, den man sich schon anschauen kann, von außen betrachtet, die das vielleicht schon machen?
Also was ich wenig wärmstens ans Herz legen kann, ist Osram. Die haben das relativ neu aufgesetzt mit jemandem, mit dem ich früher auch zusammengearbeitet habe, mit dem wir auch zusammenarbeiten in Kundenprojekten. Da ist das schon ziemlich gut umgesetzt, auch mit wechselnden Benefits und wie die angezeigt werden. Da kommen wir langsam hin. Ein paar andere sind da jetzt in der Pipeline. Aber das wäre denen, der nicht mehr an der Stelle mal angucken würde. Das Lustige ist ja, wenn Sie sich die Karriereseite von Mediamarkt angucken zum Beispiel, die das ja sonst auch sehr toll machen, da bleibt keine Frage offen, wenn ich auf der Produktseite war, die Karriereseite Schrott. Also die haben es selbst auch nicht verstanden, ihr Recruiting wie E-Commerce aufzubauen. Aber ja, das ist genau der Punkt. Heute ist es immer so getrieben, ich will was erzählen als Arbeitgeber über diese Stelle. Das ist natürlich attraktiv, etc. Aber es ist nicht getrieben von dem, was der Kandidat eigentlich wissen will und was der hören möchte. Das fehlt völlig.
Gerade wenn Sie sagen, ein Handelsunternehmen hat eine Produktseite und eine Einkaufsseite, die überdimensional super dem Custom angepasst ist. Und auf der anderen Seite schenkt man dem Karrierebereich weniger Aufmerksamkeit, genau im Online-Marketing. Wann glauben Sie denn, wann wird der Switch kommen? Ist er schon da? Wie lange dauert es noch? Und wie werden wir in 10 Jahren rekrutieren?
Wir haben halt eine wahnsinnige Spannbreite, also auch heute noch. Wir haben Unternehmen, die wirklich First Mover sind. Das sind nicht die fragen, ist TikTok was für mich? Sondern die haben überlegt, ob TikTok was für sie ist und haben es vielleicht gemacht. Die ihr erstes Bewerbermanagementsystem vor 15 Jahren eingeführt haben, etc., die also grundsätzlich immer sehr, sehr weit sind. Wir haben aber auch noch diejenigen, die PDF-Anzeigen hochladen, die nicht durchsuchbar sind, die Google im Leben nie finden wird, und ihre Kandidaten per Excel verwalten. Also ich glaube grundsätzlich, bleiben wir bei 10 Jahren, in 10 Jahren wird sich das Gros ähnlich rekrutieren wie heute, wobei wir aber eben ein paar First Mover haben werden, die Trends, die wir heute haben, nehmen und weiter vorantreiben. Wir sehen sehr, sehr viel Spezialistenfunktionen inzwischen, Personalmarketing, Employer Branding, Recruiter, die dezidiert so ausgeschrieben werden. Das hatten wir vor 5 Jahren nicht. Insofern, also da wandelt sich was. Ich glaube, wir werden das Thema Automatisierung von Vorschlagswesen sehr viel stärker haben. Also die Stelle findet mich, das Unternehmen findet mich in beide Richtungen. Also dass man schauen wird, was kann ich eigentlich alles automatisieren? Sie haben es gesagt, Recruiter, der abgleicht Lebensläufe, kann der das? Macht der das? Ja, wenn der das schon macht, dann ist der nächste Schritt für ihn wahrscheinlich nicht, das nochmal zu machen. Leute wollen sich weiterentwickeln. Also werden wir viel stärker, glaube ich, kompetenzbasiert rekrutieren als Fähigkeit oder vielleicht auch Fähigkeiten, aber nicht das, was nicht so sehr das, was ich schon mal gemacht habe, sondern darum, was könnte ich machen und das Unternehmen dann eine Entwicklungsaufgabe übernehmen müssen, also entwicklungsorientiertes Recruiting, weil ich auch interne Mobilität brauche. Wir werden sicherlich noch mehr das nutzen, was im E-Commerce und im Online-Marketing gang und gäbe ist, also Thema Performance-Marketing. Wir haben erst CPC ist etabliert, erste CPA, also Cost-per-Application-Modelle kommen. Indeed hat es gerade vor ein paar Tagen in den USA angekündigt. Also das wird kommen, also andere Bezahlmodelle, glaube ich, werden wir sehen bei den Medien.
Da habe ich leider noch eine Frage, weil es ist so spannend, mit Ihnen zu plaudern. Ich glaube, ich könnte noch einen ganzen Tag plaudern. Man munkelt, der Markt munkelt, dass der Tod der Stellenbörsen naht. Aber jetzt weniger aufgrund von Indeed, sondern vielmehr aufgrund von Online-Marketing etc. Wie Ihre persönliche Meinung?
Wenn das so wäre, warum gibt es dann Amazon? Wenn jeder Händler in der Lage wäre, selbst komplett Sichtbarkeit herzustellen und die Mittel und Wege dafür hätte, bräuchte es Amazon nicht. Die Gefahr, die er besteht, sehe ich in One takes it all. Und was ist eine Stellenbörse? Ein Marktplatz. Alle haben gesagt, werden wir nicht mehr brauchen wegen Google. Google spielt es ganz ordentlich aus, ja. Aber ich glaube, Stellenbörsen können Zweck erfüllen, wenn sie dann auch über das Thema reines Posting hinausgehen. CPA-Modelle sind ein Weg. Viele Börsen gehen im Moment den Weg, ihren User besser kennenzulernen. Man muss sich also neuerdings bei vielen, vielen erstmal einloggen. Warum? Weil ich damit die Erlaubnis gebe, mich zu tracken, mich kennenzulernen und mir bessere Dinge vorzuschlagen. Und das sind für mich auch so die zwei Glaubensrichtungen im Online-Marketing. Ich gehöre zu den Menschen, die auf ihrem Briefkasten diese keine Werbungssticker. Gibt es bei mir nicht. Ich will Werbung, ich will Inspiration. Meine Frau findet das ganz furchtbar. Das ist so meine weibliche Seite. Ich blätter da gerne durch. Und so geht's.
Am Morgen mit einer Tasse Kaffee, oder?
Genau. Ja. Und genauso geht es mir eigentlich auch in der Werbung. Auf der einen Seite finde ich es toll, wenn ich Werbung ausgespielt bekomme, die auf meine Bedürfnisse zugeschnitten ist. Und ich glaube, für Stellen ist es auch sinnhaft, weil ich brauche mich nicht auf eine Stelle zu bewerben, keine Fähigkeiten zu haben. Im klassischen Marketing mache ich häufiger mal, lösche ich mal alle Cookies und den ganzen Cash, weil ich möchte mal wieder neue Dinge sehen. Ich möchte mal wieder inspiriert werden und nicht immer die gleiche Blase, ne? Das Facebook-Problem und ähnliches. Aber ich glaube, ein Marktplatz hat seine Berechtigung, wenn er mir einen Mehrwert liefert. Und das kann eine Stellenbörse auch tun, indem sie mich gut kennt, indem sie die Arbeitgeber gut kennt, indem sie mir einen gebündelten Platz liefert, an dem ich Dinge auch vergleichen kann, indem sie mir vielleicht Inhalte liefert, die über das hinausgehen, was mir der Stellenanbieter erzählen will. Also ich glaube, da ist ganz viel Platz.
Bewertungen.
Ja, genau. Ja, ja, also, ja. Jetzt, was haben wir jetzt bei Glassdoor? Hat jetzt Fishbowl gekauft, also das Netzwerk hinter der Bewertung, die Netzwerk-Community, die Professional-Netzwerk-Community hinter dem Bewertungsvorgang. Also ich glaube, die Stellenbörse, wie sie heute ist, ja, die können wir beerdigen, aber sie wird nicht so bleiben. Also die Kollegen da draußen sind ja auch nicht doof. Und auf der anderen Seite ist es halt auch sehr einfach, eine zu bauen. Also so dass die simple Stellenbörse, wenn Sie und ich sagen, wir möchten das gerne tun, dann laden wir uns das Plugin runter und dann setzen wir uns mal am Wochenende zusammen und dann haben wir eine. Da passiert zwar noch nicht viel, aber rein technisch ist es keine Hürde. Es geht um Vermarktung, es geht um Mehrwert, es geht um User, die draufkommen. Insofern glaube ich schon, dass das einen Mehrwert haben kann. Aber ja, ich habe Möglichkeiten, Traffic sehr viel stärker, schneller auf meine eigene Webseite zu kriegen. Die sollte dann aber, und das ist so die Krux, die sollte dann aber auch das Bedürfnis befriedigen, was das Informationsbedürfnis, das der Kandidat hat. Wenn der Regel, ganz, ganz oft kommen sie noch von der Stellenanzeige auf die Karriereseite. Hallo, der guckt sich doch schon einen Job an. Warum? Das ist so dieses, mein User muss auf meiner Seite so und so laufen. Nein, der kann von rechts, von oben, von unten, von hinten, von vorne auf der Seite ankommen und muss immer an jedem Punkt die Information finden, die er in dem Moment gerade haben will.
Herr Völke, es war mir ein Volksfest. Es war so ein schöner Podcast mit Ihnen. Ich bin mir sicher, wir werden unsere Hörerinnen erfreuen mit ihrem Input. Ich habe selbst ganz viel mitgenommen. Und ich freue mich umso mehr auf unsere Ergebnisse unserer gemeinsamen Studie Voices of HR. Spoiler-Alarm, denn die Ergebnisse von Voices of HR und auch die Lösungen, also das ganze Bauchweh-Thema, dazu bieten wir für die österreichische Landschaft bei den HR Solution Days von 16. bis 18. November eine Lösung online. Und dann am 29. November bis 3. Dezember ist es dann dachweit, wo wir Lösungen anbieten bei den HR Solution Week und wo wir die dachweiten Ergebnisse das erste Mal gemeinsam enthüllen. Und da bin ich auch nochmal gespannt. Also ich glaube, dass Recruiting ganz sicher auf den Top 3 Plätzen landet. Und und ich bin echt gespannt, ob das Thema Homeoffice nun endlich abgekaut ist oder ob das echt noch das dem einen oder anderen Bauchweh bereitet. Weil jetzt, wir verraten ein bisschen was, Herr Völke, ist es ja noch ein ganz ein heißes Thema, das Thema Homeoffice. Ja, schauen wir mal, was sich in einem Monat da entwickelt, ob man dann schon Lösungen gefunden hat. Wenn nicht, dann bekommen Sie Lösungen bei unserer HR Solution Week.
Wunderbar. Ich freue mich auch schon, darf ja auf dem Podium sitzen bei der Veranstaltung. Bin gespannt auf die Ergebnisse. Ich glaube, es ist wirklich muss eigentlich mit die größte Umfrage sein, die ich kenne. Und das, was wir vorab schon gesehen haben, ist wahnsinnig interessant, wird für die Zuhörer und Zuhörerinnen und auch für, glaube ich, für alle Teilnehmer an der Studie spannend, sich den Ergebnissen zu widmen.
Vielen lieben Dank, Herr Völker. Ich freue mich auf Sie.
Ich habe zu danken. Vielen Dank.